Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie der Marke Berlova zu den aktuellen Nachrichten. Der tschechische Premier Wladimir Spiller ist heute in Dänemark, das den EU-Vorsitz innehat, mit dem dänischen Premier Anders Rasmussen zusammengekommen. Die Gespräche der beiden Staatsmänner konzentrierten sich vor allem auf den EU-Beitritt der Tschechischen Republik. Daneben verhandelten beide Premiers auch über die bilateralen Beziehungen ihrer Länder und über die Hilfe Dänemarks für Tschechien nach den diesjährigen Überschwemmungen. Wladimir Spiller wird im Rahmen seines Besuchs auch mit dem Vizepräsidenten des dänischen Parlaments Svend Auken und mit dem Chef der sozialdemokratischen Opposition, dem Ex-Premier Poul Nyrup Rasmussen, zusammentreffen. Die tschechische Nationalbank hat heute gegen den starken Kurs der tschechischen Krone interveniert, die nach 6 Wochen wieder die Grenze von 30 Kronen zum Euro durchbrochen hat. Die Krone erreichte sofort den Wert 30,25, dann stieg sie wieder auf 30,18 Kronen für einen Euro, bestätigte für die Nachrichtenagentur ČTK Marek Radkovský, Dealer der Bank Česká spořitelna. Fast 1,5 Stunden dauerte heute die Anklageverlesung in der Causa der bankrottgegangenen Bank Moravia Banka. Der Staatsanwalt Rostislav Bajer beschuldigte 15 Männer und 2 Frauen, dass sie die Klienten der Bank um fast 1 Milliarde Kronen betrogen haben. So eine lange Anklage habe ich noch nie gelesen, es war erschöpfend, sagte der Staatsanwalt beim Verlassen des Saals. Der Moravia Bank wurde im Jahre 1999 vom Bankenrat der Nationalbank die Lizenz entzogen und seit demselben Jahr befindet sich die Bank im Konkursverfahren. Das Kabinett beabsichtigt, wegen der Hochwasserkatastrophe, die Tschechien im August heimsuchte, Steuern zu erhöhen und Sozialausgaben zu kürzen. Die notwendigen finanziellen Mittel für die Sanierung der Hochwassergebiete sollen unter anderem durch eine Sondersteuer für Besserverdienende oder durch Erhöhung der Verbrauchssteuer für Tabak, Alkoholgetränke und Treibstoffe zusammenkommen. Die Minister billigten auf ihrer Sondersitzung in der Nacht zum Montag Steuermaßnahmen, die im nächsten Jahr 10,3 Milliarden Kronen und im Jahre 2004 15,5 Milliarden Kronen bringen sollen. Der Steuerertrag ist für die Sanierung der Hochwasserschäden bestimmt. Ein Viertel der Summe wird den Gemeinden und Landkreisen zur Verfügung gestellt. Die restlichen 3/4 werden in die Staatskasse fließen. Darüber entschied das Kabinett nach mehr als 7 Stunden dauernden Verhandlungen. Besucher der Nationalgalerie in Prag haben während der Tage mit Fremdeintritt 80.000 Kronen den Opfern der Überschwemmungen gespendet. Die Nationalgalerie hat zwischen dem 27. August und dem 1. September diejenigen Ausstellungen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die vom Hochwasser nicht betroffen waren. Dieses Geld wird aufs Konto der Gesellschaft Mensch in Not gewidmet, sagte der Nachrichtenagentur ČTK Martina Šťastná von der Nationalgalerie. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie nun Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Ein Steuerpaket wurde vom Kabinett gebilligt. In Quelda im Böhmerwald wurde der Grundstein für ein Museum des Eisernen Vorhangs gelegt. Und ausländische Bohemisten nehmen an der Schule slawische Studien in Budweis teil. Das waren die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir eine neue Ausgabe der Senderei heute am Mikrofon. Diesmal mit dem Gründer und Leiter des in Prag ansässigen deutschsprachigen Vitalis Verlags, Dr. Harald Salfellner. Nach mehrstündigen Verhandlungen hat die Regierung am Sonntag ein Steuerpaket verabschiedet, durch das der Staat sich zusätzliche Einnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden verspricht. Einzelheiten dazu von Silja Schultheiß.
Nach vorläufigen Schätzungen beteiligt sich der Staat zu etwa 1/3 an der Beseitigung der auf umgerechnet 3,3 Milliarden Euro veranschlagten Hochwasserschäden. Ein weiteres Drittel tragen die Versicherungen. Um die hierfür nötige Summe aufbringen zu können, hat die Regierung jetzt ein Steuerpaket vorgeschlagen, das noch von Senat und Abgeordneten aus gebilligt werden muss. Sein Hauptanliegen brachte Finanzminister Bohuslav Sobotka nach den Regierungsverhandlungen wie folgt auf den Punkt. Das Hauptziel bestehe darin, finanzielle Mittel sicherzustellen, ohne dass die Beseitigung der Hochwasserschäden zu einer Erhöhung der öffentlichen Verschuldung oder zu einer Erhöhung des staatlichen Haushaltsdefizits im Jahr 2003 führt, so Sobotka. Im Einzelnen sieht der Regierungsvorschlag hierfür ab 1. Dezember eine gestaffelte Erhöhung der Verbrauchsteuer auf Tabakerzeugnisse und Alkohol vor. So soll die Tabaksteuer beispielsweise zunächst von gegenwärtig 40 auf 43% und ab Januar 2004 dann auf 46% steigen. Ferner beabsichtigt der Vorschlag die Erhöhung des unteren Mehrwertsteuersatzes von 5 auf 7% und eine Senkung des oberen Mehrwertsteuersatzes von 22 auf 21%, beides ab Anfang nächsten Jahres. Dies bedeutet, dass ab 1. Januar für den tschechischen Verbraucher Lebens- und Arzneimittel sowie die meisten Dienstleistungen, wie beispielsweise Friseure, Rechtsanwälte etc., teurer werden als bisher. Weiterhin will die Regierung bei der Einkommensteuer natürlicher Personen eine fünfte Klasse einführen, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen über umgerechnet 33.000 Euro liegt. Für diese Steuerklasse soll ein Satz von 35% gelten. Bislang betrug der höchste Steuersatz 32%. Alle diese Maßnahmen, so fasste Finanzminister Sobotka zusammen, hätten folgenden Effekt. Diese Maßnahmen zielen auf eine Erhöhung der Einnahmen von Staat, Gemeinden und Landkreisen. Auf allen diesen drei Ebenen bedeutet dies im Jahr 2003 insgesamt zusätzliche Einnahmen in Höhe von umgerechnet rund 33 Millionen Euro. Im Jahr 2004 rund 517 Millionen Euro. Parallel dazu, so ein weiteres Ergebnis der Regierungssitzung, soll der Finanzminister einen Gesetzesvorschlag für eine Kreditaufnahme bei der Europäischen Investitionsbank vorlegen. Letztere rechnet mit einer Anleihe von einigen hunderttausend Euro für die dringende Beseitigung von Hochwasserschäden in der Tschechischen Republik.
Diese Töne erklangen am Samstag in der Gemeinde Quilda außer Gefilde im Böhmerwald während der feierlichen Grundsteinlegung für ein Museum des Eisernen Vorhangs, das innerhalb von 3 Jahren in den ehemaligen Kasernen entstehen soll. Das Projekt soll vor allem kommenden Generationen zeigen, was die Folgen des totalitären Regimes waren, sagte einer der Initiatoren des Projektes von der Stiftung Eiserner Vorhang. An dem Festakt nahmen zahlreiche tschechische Politiker und ausländische Diplomaten teil. Innenminister Stanislav Gross, der bereits vor einem Jahr von der Stiftung Eiserner Vorhang angesprochen wurde, erklärte, warum er diese Idee unterstützt.
Das Volk und die Menschen, die ihre Vergangenheit nicht kennen und keine Lehre aus ihr ziehen, sind dazu verurteilt, diese noch einmal zu erleben. Dieser Gedanke bewegte mich dazu, das Angebot zur Zusammenarbeit zu akzeptieren. Ich bin froh, dass ich mich als Vertreter eines Ressorts, das in der Vergangenheit ein Symbol der totalitären Macht war, an der Verwirklichung der Idee einer solchen Gedenkstätte beteiligen kann.
Einer der Redner, František Zahrádka von der Konföderation politischer Häftlinge, hatte grausame Erfahrungen mit dem Eisernen Vorhang gemacht.
Als Mitglied einer Pfadfindergruppe in České Budějovice kannte ich den Böhmerwald sehr gut. Wenn es notwendig war, halfen wir Menschen vor den Kommunisten zu flüchten. Am 3. September 1950 wurde ich verhaftet, verhört und sollte zuerst die Todesstrafe bekommen. Schließlich wurde ich zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich möchte hier das ganze Volk warnen. Es darf nicht vergessen, dass die Grundbedingung eines totalitären Regimes eben der Eiserne Vorhang ist.
Soweit František Zahrádka. Der österreichische Botschafter in Prag, Dr. Klaus Daublebski, erinnerte sich daran, wie er zum ersten Mal den Eisernen Vorhang erlebte.
Ich bin als junger Diplomat im Februar 1967 an die österreichische Botschaft Prag versetzt worden und für meine Frau und mich bleibt unvergesslich, wie wir zum ersten Mal, das war die erste Gelegenheit für uns, zum Eisernen Vorhang gekommen sind und ihn auch überschritten haben. Und es hat eigentlich einen schrecklichen Eindruck auf uns gemacht, diese hohen Wachtürme, der Stacheldraht, die Grenzwachen, die da mit Hunden Patrouillen absolviert haben, eine entsetzliche Stimmung eigentlich an der Grenze zwischen zwei Nachbarstaaten, die durch die Geschichte eigentlich so lang und so eng verbunden waren. Für mich ist es natürlich eine große Freude und ein politisches Wunder gleichzeitig, dass ich heute in Prag als nicht mehr ganz junger Diplomat am Ende seiner Karriere, nämlich als Botschafter, wirken darf und das in einem freien Land, der Freien Tschechischen Republik, und das in einem Moment, wo wir uns einander trotz gewisser Schwierigkeiten, die es natürlich unter Nachbarn immer wieder geben kann, von Tag zu Tag näher kommen. Und in aller kürzester Zeit, also in einer historischen Dimension, ist es ein Tag sozusagen, bis die Tschechische Republik Mitglied der Europäischen Union sein wird und wir also gemeinsam in Brüssel am Tisch der Union sitzen werden als gleichberechtigte Partner. Und dann wird es also eine noch intensivere Zusammenarbeit über jene Grenze hinweg geben, die früher also der eiserne Vorhang war.
An der Universität České Budějovice Budweis hat die letzte Woche eines traditionsreichen Sommerkurses begonnen, den man schwer einfach als Sprachkurs bezeichnen kann. Was es damit genau auf sich hat, erfahren Sie im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Vielleicht klingt der Name ja beim ersten Hinhören etwas spröde. Letní škola slovanských studií, also Sommerschule für slawische Studien heißen sie, die 3- bis 4-wöchigen Kurse, die jeden Sommer an mehreren tschechischen Universitäten abgehalten werden. Wer allerdings mit dieser Einrichtung vertraut ist, der weiß, dass dort außer den Tschechischkursen für die meist jugendlichen Interessenten aus aller Welt auch stets ein breites Spektrum an Vorträgen, Ausflügen und Kulturveranstaltungen aller Art angeboten wird, womit man dem umfassenden Anspruch jener Kurse Rechnung trägt. An der Karls-Universität Prag beispielsweise ist im August der bereits 46. Jahrgang der traditionsreichen Letní škola über die Bühne gegangen. Studentinnen und Studenten, die heuer am gleichnamigen Kurs in Budweis teilgenommen haben, dürfen sich noch auf eine Unterrichtswoche freuen. Wir haben Britti und Nicole, zwei junge Teilnehmerinnen aus Deutschland, vors Mikrofon gebeten und sie zunächst gefragt, warum konkret sie an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Also ich arbeite im Moment in Ostrava als Lektorin und da ich auch in Ostrava wohne, möchte ich natürlich auch Tschechisch lernen, um mich da verständigen zu können.
Bei mir ist das ähnlich. Ich werde jetzt diesen Monat in Budweis anfangen als Lektorin und möchte auch die tschechische Sprache lernen, um mich verständigen zu können, aber auch mich mehr mit der Kultur auseinanderzusetzen, also zum Beispiel auch ins Theater gehen zu können.
Und die tschechische Sprache? Ist sie schwer zu erlernen für die beiden jungen Deutschen?
Ja, sehr schwer. Also die Aussprache, da habe ich am Anfang gedacht, das klappt nie. Und dann auch die Grammatik.
Das ist auch wirklich schwierig, wenn man was sagen möchte, zum Beispiel einkaufen möchte. Das Verb weiß man dann vielleicht auch gerade, auch die Vokabel. Aber das dann alles in die Grammatik richtig zu setzen, das ist schon schwierig.
Wir wünschen den beiden jedenfalls viel Glück und viel Erfolg wünschen wir auch der Letní škola slovanských studií, überall dort, wo sie im nächsten Jahr wieder stattfinden wird.
Die nordostböhmische Stadt Jičín am Fuße des Riesengebirges verwandelt sich für eine Woche in ein Märchenreich, in dem spezielle Märchengesetze gelten. Kein Wunder, dass dieses Schicksal gerade Jičín begegnet. Den Kindern hierzulande ist diese Stadt nämlich vor allem dank der Märchen vom guten Räuber Rumzeis bekannt, der im nahen Wald Scharholz lebe. Über das Festival Jičín, eine Märchenstadt, berichtet Markéta Maurová.
Von diesem Montag bis zum kommenden Samstag lebt die Stadt Jičín im Märchen. Zum 12. Mal treffen sich dort Musiker, Theater- und Filmleute, Schriftsteller und bildende Künstler, um mit Kindern zu spielen und gemeinsam das Scharne-Märchen zu feiern. Das Hauptthema heißt diesmal Erzählen. Es geht dabei jedoch nicht um das einseitige Erzählen, bei dem einer nur passiv zuhört, sondern um die gegenseitige Kommunikation. Da die Märchenerzählerin Marie Kubátová, deren Schaffen mit dem Riesengebirge eng verbunden ist, in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiert, gilt das Festival auch als eine Veranstaltung zu Ehren dieser Schriftstellerin. Nach dem Programm fragte ich den Organisator Josef Horáček.
Co letos by mělo být ještě ve větší míře, jak v minulých letech, to je tvořivost dětí.
Was diesmal noch ein höheres Maß als in den vergangenen Jahren erreichen soll, das ist die schöpferische Tätigkeit der Kinder. Wir glauben, dass derjenige Mensch, der selbst probiert, wie schwer ein Hammer ist, wie schwer die Arbeit eines Handwerkers, eines Schmieds, einer Weberin, eines Holzschneiders und weiterer ist, kaum Vandale werden kann. Wir möchten daher, dass diejenigen, die sich am Programm in Jičín beteiligen, nicht nur ihr Handwerk vorführen, sondern auch mit den Kindern arbeiten. Es wird die ganze Woche gemalt, gezeichnet, Holz geschnitzt, gewoben und es werden verschiedene Handwerke praktiziert.
Ale aby je to učili. Takže celý týden se bude malovat, kreslit, řezbařit, tkát a další řemesla.
Zum Festival gehören auch Wettbewerbe. Der wichtigste ist der Liedertextwettbewerb, in dem die erfolgreichsten Texte sofort auch eine Melodie bekommen. In einem Schriftstellerwettbewerb können die Kinder ihre Erlebnisse aus Schulfahrten und Ferienreisen beschreiben. Auch derjenige aber, der keine Lust zu schreiben hat, kann auf seine Rechnung kommen. Josef Horáček dazu.
Když hovořím o komunikaci, tak bych neměl zapomenout na jakýsi...
Wenn ich von Kommunikation spreche, sollte ich deren Symbol nicht vergessen, welches meiner Meinung nach der wandernde Müllergeselle ist. Das war ein Mensch, der von Land zu Land wanderte. Hier hörte eine Geschichte, dort eine Sage, da beteiligte er sich selbst an einer Begebenheit. Und als er irgendwo hinkam, wurde er aufgefordert, na, erzählen Sie mal. Und er erzählte, alle Leute trafen sich an einem Tisch und bekamen so zahlreiche Informationen. Und dazu gehört natürlich auch etwa eine Buchtel im Renzel. Wir haben daher einen Wettbewerb um den Preis für die beste Buchtel des wandernden Müllergesellen und den besten Leckerbissen der Prinzessin erklärt.
Soweit Josef Horáček. Das Festival begrüßt bis zum Samstag nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.
Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit der Senderei heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon.
Oft ist in den letzten Wochen von den Folgen des verheerenden Hochwassers in Tschechien die Rede gewesen. Wir haben uns dabei stets bemüht, uns abseits von abstrakten Schadensbilanzierungen und der Beobachtung des politischen Krisenmanagements auch konkreten Personen zu widmen, deren Leben Wirken in den Tagen der Jahrhundertflut eine markante Zäsur erfahren hat. Für die aktuelle Ausgabe unserer Senderei heute am Mikrofon haben Silja Schultheiß und Gerald Schubert Herrn Dr. Harald Saalfellner zu einem Gespräch gebeten. Er ist Gründer und Leiter des in Prag ansässigen deutschsprachigen Vitalis Verlags, welcher mitsamt der verlagseigenen Buchhandlung auf der Prager Kleinseite vor der Überschwemmung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zunächst hat Gerald Schubert Herrn Saalfellner um eine erste Einschätzung der Situation gebeten, in der er und sein langjähriges Aufbauwerk sich nunmehr befinden.
Herr Saalfellner, Sie haben ja zwei Gebäude hier in Prag, also Sie haben die Buchhandlung auf der Kleinseite und in unmittelbarer Nähe noch den Verlag. Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Schäden geben, die entstanden sind, und können Sie uns gleichzeitig sagen, wie die momentane Perspektive aussieht?
Also die Schäden muss man zunächst aufteilen in materielle und in immaterielle Schäden. Die materiellen Schäden sind exorbitant. Wir haben unser zentrales Prager Auslieferungslager praktisch geflutet, und zwar vollständig. Das war ganze Arbeit des Hochwassers. Die Buchhandlung, die kleine Buchhandlung, die aber so ein Liebhaberort für viele war, ist vollkommen vernichtet. Und im Verlag selbst haben wir Teilschäden. Die Studieräumlichkeiten sind komplett geflutet auch. Deshalb haben wir leider halt auch einen Verlust von Akten und eben auch von immateriellen Werten, die wir noch nicht beziffern können. Da wir noch nicht inventarisieren konnten, wissen wir auch nicht, wie hoch wirklich die materiellen Schäden sind, aber es geht bestimmt in die Millionen.
Können Sie vielleicht auch kurz differenzieren zwischen den Schäden am Bestand und den baulichen Schäden? Besteht eine Hoffnung zum Beispiel, dass man die Buchhandlung auf der Kleinseite in absehbarer Zeit wieder in einen Zustand bringt, dass sie wieder Buchhandlung und Treffpunkt für manche Leute werden kann? Beziehungsweise besteht vielleicht sogar eine Hoffnung, manche der Bestände durch irgendwelche Verfahren zu restaurieren?
Die Bücher kann man nicht restaurieren. Die sind auch in einem Ausmaß zerstört, dass selbst für, man könnte ja meinen, für Bibliotheken oder so, dass nicht mehr in Frage kommt. Baulich, die Buchhandlung ist stark durchfeuchtet, ist ja ein sehr alter Bau, hat auch einen Riss bekommen. Man wird da viel reparieren müssen und viel rausnehmen müssen, aber Hoffnung besteht, dass das, wenn alles einmal getrocknet ist, dass man dann wieder von vorne beginnt. Das wird aber bestimmt nicht mehr in diesem Jahr sein.
Vielleicht können wir in einer kurzen Frage noch zu einer, sagen wir, Schnittstelle zwischen materiellen und immateriellen Werten kommen. Waren die Bestände in der Buchhandlung Bestände, die nachdruckbar sind, die einfach nachlieferbar sind, oder hatten Sie auch Antiquariatsbestände, hatten Sie auch Bestände, die nicht so leicht wiederherstellbar sind?
Wir hatten kein Antiquariat in der Buchhandlung, schon seit langen Jahren nicht mehr. Der Bestand in der Buchhandlung war zu einem nicht unerheblichen Teil unsere eigene Ware, weil wir sie als Verlagsbuchhandlung führen, aber dann eben auch zu einem guten Teil Verlagsprodukte, die zugekauft wurden, also aus deutschen Verlagen meistens, das ist alles weg, man wird das nachkaufen können.
Als einziger deutschsprachiger Verlag in Prag haben Sie ja sicher viele Kontakte auch ins deutschsprachige Ausland. Gibt es von dieser Seite irgendwelche erwähnenswerten Hilfsangebote? Sind Sie auf private Gesten von Solidarität gestoßen?
Ja, das ist ein Thema, das ich nicht ohne Berührung und Rührung beantworten kann. Insbesondere in Deutschland haben wir viele, viele, viele Angebote bekommen von deutschen Buchhändlern, auch von Privatpersonen, auch in der Schweiz. Der deutsche Kulturattaché, der künftige, hat sofort aus Berlin angerufen, ob er etwas tun könne. Das ist für mich, der ich ja österreichischer Staatsbürger bin, nicht ganz selbstverständlich. Das ist mir sehr nahe gegangen. Die Presse hat praktisch deutschlandweit berichtet und viel berichtet. Das hat mir viel Auftrieb gegeben. Das hat mir auch gezeigt, da geht es nicht nur um einen Wirtschaftsbetrieb, da ist mehr dahinter. Nicht, dass ich es nicht gewusst hätte, aber man kriegt es dann doch ganz gerne wieder einmal bestätigt. Und diese berührenden Dokumente möchte ich in einem unserer nächsten Verlagskataloge auch auszugsweise wiedergeben, denn es ist eine so harte und häufig auch so brutale Welt, dass es wert ist, diese Sachen zu veröffentlichen.
Soweit also Harald Saalfellner über die momentane Situation seines Vitalis Verlags. Wo aber liegen eigentlich dessen Anfänge und welchen Platz nimmt er eigentlich ein in der Prager Verlagswelt? Silja Schultheiß hat genauer nachgefragt.
Sie sprachen gerade von den vielen Solidaritätsbekundungen, die Sie sehr gerührt haben. Sowas ist wahrscheinlich eine Sache, die sich im Laufe der Zeit aufbaut. Wenn Sie an die Anfänge zurückdenken, was hat Sie damals bewogen, hier hinzukommen?
Was mich vor nunmehr 13 Jahren hier in die Stadt gebracht hat, seit 10 Jahren gibt es dann den Verlag, das war ein Bündel von unterschiedlichsten Motiven, bestimmt aber diese wunderbare Atmosphäre gleich nach 1989, wo alles möglich war. Es war eine so offene, schöne, bunte Atmosphäre, die natürlich dann ganz bald auch zu Ende gegangen ist. Das kann nicht ewig dauern. Und im Zug dieser Atmosphäre wollte ich meiner Leidenschaft, nämlich Büchern, nachkommen.
Können Sie vielleicht was über Ihren Leserkundenkreis sagen, wie sich das entwickelt hat? Gab es da Veränderungen innerhalb dieser 10 Jahre oder hat sich langsam ein fester Kern rauskristallisiert?
Ja, einen festen Kern gibt es natürlich. Für einen Verlag unserer Größe wäre das aber zu wenig. Wir erzeugen ja viele Zehntausende Bücher oder Hunderttausende Bücher pro Jahr und wir müssen schon in die Masse hineingehen. Aber die Traditionen des Verlages, die ersten Traditionen, waren sicherlich die der ehemals bedeutenden deutschsprachigen Verlagswelt und denen bleibt man natürlich verbunden.
Wo würden Sie die Grenze ziehen? Sie sagen, Sie wollen in die Masse hineingehen. Auf der anderen Seite merkt man schon, dass Sie auch natürlich gewissen Traditionen sich verpflichtet fühlen. Wie würden Sie Ihre Philosophie vielleicht kurz auf den Punkt bringen?
Na, ich lebe hier als Gast in Prag und habe mich mit der im weitesten Sinne Kultur der Stadt tief eingelassen. Ich publiziere ja auch zu Prager Themen und wenn man mit etwas so sehr vertraut ist, dann beginnt man das ja zu lieben auch. Wenn ich von der Masse spreche, so spreche ich den Versuch an, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Denn eines habe ich sehr früh gemerkt, mit dem Dreh nur auf Kulturförderungen oder auf Kulturunterstützungen und Ähnliches zu hoffen, das bringt nichts. Das ist auch frustrierend. Ich persönlich mag nicht gerne dieses Herumgerede von Kultur und von Business. Als Verleger muss man immer beides im Blick haben. Man muss einen vernünftigen Mittelweg finden.
Vielleicht nochmal abschließend einen Ausblick in die Zukunft. Was ist jetzt ganz konkret, was sind Ihre nächsten Schritte? Ich nehme an, Sie werden darauf angewiesen sein, nach Finanzquellen zu suchen, um das wieder aufzubauen.
Ja, wissen Sie, ich habe den Verlag auch mit eigenen Händen aufgebaut und mit eigenem Geld. Wir sind ja zum Glück nicht verschuldet und haben hier eine gute Situation. Aber die nächsten Schritte werden einmal sein, Nachdrucke zu tätigen, damit das allgemeine Geschäft wieder zu laufen beginnt, alles wieder zu reparieren, in Stand zu bringen, in Ordnung zu bringen, überhaupt einmal sondieren, was fehlt, was ist kaputt, was kann nicht mehr ersetzt werden, ändert das was im Programm. Wir haben ja noch im Unglück Glück gehabt, nämlich dass die Herbstproduktion praktisch 14 Tage später angeliefert wird. Das heißt, wir haben jetzt eine komplett frische und spannende Herbstproduktion. Wir werden eine ganz wunderbare Frühjahrsproduktion, die ist auch schon im Kasten, herausbringen. Also es gibt hier schon sehr viel Erfolgversprechendes auch. Da muss man jetzt weiterarbeiten. Zunächst werde ich einmal schätzungsweise 1000 E-Mails beantworten und dann zähe Arbeit leisten, denn das ist das Geheimnis des Erfolges, viel und immerfort arbeiten und wenn es nicht ausreicht, mehr arbeiten.
Wir danken Herrn Dr. Harald Saalfellner, Gründer und Leiter des in Prag ansässigen deutschsprachigen Vitalis Verlags, recht herzlich für das Gespräch und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Und damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.